Meine Damen und Herren, wir werden heute fortfahren mit unserem Vortrag zu SCP-1730. Und wir haben jetzt den letzten Anhang vor uns, nämlich Anhang 1730.10, mit Berichten zur Nachbesprechung der Extraktionsmission. Wir haben hier insgesamt 7 Dateien, auf die wir zugreifen werden. Und wir beginnen mit Debrief Interview 1.log. Es handelt sich hierbei um ein Missionsnachbesprechungsinterview. Datum: Befragter Captain Ephraim Ross, Teamführer von Mobile Task Force Apollo 3 Game Wardens. Befragter Dr. Peter Vincent. Missionsnachbesprechung SCP-1730 Extraktion. Gegenstand SCP-1730. Anmerkung: Das folgende ist ein Auszug aus einem Audiotranskript von einer Befragung, die von Personal des provisorischen Standorts 23 zu SCP-1730 durchgeführt wurde. Die Informationen, die diese Datei beinhaltet, sind unbeständig und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Für die vollständige Datei kontaktieren Sie bitte den Informations- und Archivadministrator in Standort 17. Beginne Aufzeichnung. Dr. Vincent, bitte geben Sie Ihren Namen für dieses Transkript an. Ross. Captain Ephraim Ross, Mobile Task Force Apollo 3, Game Wardens. Dr. Vincent. Danke, Captain Ross. Okay, mal sehen. Ihr Team war angewiesen, SCP-1730 zu infiltrieren und nach der Quelle des Funksignals zu suchen, das wir empfangen haben. Ist das richtig? Ross. Ist es. Dr. Vincent. Erzählen Sie mir mehr über Ihren anfänglichen Einfall. Ross. Haben Sie sich die Aufzeichnungen angehört? Dr. Vincent. Ich selbst habe das nicht, nein. Sie werden noch verarbeitet. Ross. Es war nicht gut da drin. Am besten kann ich es so beschreiben, wo auch immer Standort 13 herkam. Es wurde als eine Art Endstationsverarbeitungseinrichtung benutzt. Immer wieder haben wir Plaketten an diesen Isolierzellen gesehen, darüber, wie bestimmte Dinge zur Terminierung fällig waren. Laut dem, was das Samsara-Team gesehen hat, war das so ziemlich der Fall. Sie brachten Anomalien rein, führten einige invasive Untersuchungen mit ihnen durch und zerstörten sie dann. Dr. Vincent. Welche Art von Anomalien wurden dort untergebracht? Konnten Sie das feststellen? Ross. Ich meine, scheiße, es war sehr schwer zu sagen. Irgendwo mittendrin ist der Strom ausgegangen und da drin hat alles auf Jurassic Park gemacht. Unter den Dingen, denen wir begegneten, war unter anderem so eine Art übergreifende Schwärze, die Houstons Beine ruiniert hat. Und haben Sie Houston gesehen? Geht es ihm gut? Dr. Vincent. Man sieht ihn sich gerade im Krankenflügel an. Sie werden ihn bald hier rüberbringen. Ich glaube, ihm geht es wahrscheinlich gut. Ross. Das ist gut. Jo, ich meine, außerdem gab es noch dieses Ding. Keine Ahnung, ob es ein Mensch war. Aber es hat irgendwie den Raum um sich herum gekrümmt. Und Noah. Dr. Vincent. Es ist okay. Wir können. Ross. Nein. Nein, das muss getan werden. Wir mussten Verluste hinnehmen. Bei allen Teams. Es war übel. Basierend auf dem, was wir zum Schluss gesehen haben, hätte es auch noch wesentlich schlimmer werden können. Dr. Vincent. Zum Schluss? Ross. Haben Sie es nicht gesehen? Nein, Sie haben das Video nicht gesehen. Sie hatten diese Zellen unter dem Standort. Jede von denen muss so groß gewesen sein wie ein Footballstadion. Hollis ließ sie ein paar aufmachen, damit wir unseren Rückzug machen konnten. Und die Dinger da drin, eines davon hat mich angesehen, wie ich eine Ameise ansehen würde. Es war wie ein Gott. Und die hatten sie in Kisten. Ich habe 20 dieser Zellen gezählt, aber diese Kammer verlief ein ganzes Stück weiter jenseits dem, was ich sehen konnte. Was haben Sie da drin gehalten? Wie haben Sie die da drin behalten? Beende Aufzeichnung. Wir greifen jetzt zu auf die nächste Datei Ex-Debriefing Interview 2.log. Missionsbesprechungsinterview. Datum: Befragter Agent Liam O'Hallo, Mobile Task Force Apollo 3 Game Wardens. Befrager Dr. Peter Vincent. Missionsnachbesprechung SCP-1730 Extraktion. Gegenstand SCP-1730. Anmerkung: Das folgende ist ein Auszug aus einem Audiotranskript von einer Befragung, die von Personal des provisorischen Standort 23 zu SCP-1730 durchgeführt wurde. Die Informationen, die dieser Datei beinhalten, sind unbestätigt und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Für die vollständige Datei kontaktieren Sie bitte den Informations- und Archivadministrator in Standort 17. Diese Information gilt für alle folgenden Interviews und ich werde sie dementsprechend nicht erneut erwähnen. Beginne Aufzeichnung. Dr. Vincent? So, könnten Sie bitte Ihren Namen für das offizielle Transkript angeben? O'Hallo? Stille. Dr. Vincent? Agent O'Hallo? Stille. Dr. Vincent? Gibt es etwas? O'Hallo? Wir hätten da drin sterben sollen. Das hier ist nicht real. Das hier ist nicht real. Wir hätten da drin sterben sollen. Dr. Vincent. Agent, wir müssen wirklich diesen Bericht ausfüllen. Wenn Sie bitte nur für den Moment mit mir zusammenarbeiten, damit ich Ihre offizielle Aussage bekommen kann. Wir haben Berater vor Ort, mit denen Sie hinterher sprechen können. Stille. Dr. Vincent. Oh, hallo. Beende Aufzeichnung. Wir greifen jetzt zu auf die Datei X-Debriefing-Interview-3.log. Befragter Irantu, Teamführer von Mobile Task Force Tau 5 Samsara. Befrager Dr. Isha St. Clair. Beginne Aufzeichnung. Dr. St. Clair, nenne bitte deinen Namen fürs Protokoll. Irantu, ich bin Irantu, Anführer von Mobile Task Force Tau 5 Samsara. Dr. St. Clair, bitte beschreibe mit deinen eigenen Worten die Ereignisse, die stattgefunden haben, während du in SCP-1730 warst. Irantu? Natürlich. Das Tau-5-Team wurde in SCP-1730 eingesetzt und begann, sich auf die Quelle des Funkspruchs zuzubewegen. Onru konnte den Aufenthaltsort der Überlebenden ausfindig machen und hat eine Route zu ihnen ersonnen, die uns mit so wenig räumlichen Gefahren wie möglich in Kontakt bringen würde. Unser Kurs musste wegen unvorhergesehenen Hindernissen mehrere Male angepasst werden, aber nichts, das wir nicht überwinden konnten. Kurz nach dem Treffen mit Captain Hollis und den Überlebenden führten uns unsere Extraktionsanstrengungen durch die Sektion der Einrichtung, die die Thresher-Maschine beinhaltete. Wir glauben, dass sie für die Existenz von SCP-1730 in unserem Universum verantwortlich war. Kurz danach wurde ich während unseres Rückzugs terminiert. Dr. St. Clair? Ich verstehe. Wie auch Agent Moros, Vigo und die anderen? Irantu? Sie wurden ebenfalls terminiert. Dr. St. Clair? Terminiert? Irantu? Verstarben, erlagen ihren Verletzungen. Dr. St. Clair? Ich weiß, was das bedeutet, Irantu. Es ist nur, ich kann mir nicht helfen, als zu glauben, dass du dich gut dabei fühlst. Irantu? Ich fühle mich weder gut noch schlecht, nur zufrieden mit dem Resultat. Dr. St. Clair? Was? Irantu? Unsere Extraktionsmission war ein Erfolg. Mit minimalen Verlusten von Menschenleben war unser Team fähig, eine extrem gefährliche und unbeständige Raumanomalie zu infiltrieren und mehrere hochwichtige Personen von Interesse zu extrahieren. Dr. St. Clair schweigt. Irantu? Ich weiß nicht, was Sie noch wollen, dass ich sage. Wir waren einer Menge gefährlicher Anomalien ausgesetzt und fähig, unsere Mission erfolgreich auszuführen. Es gab bedauerliche Verluste von fähigen und erfahrenen Angestellten, aber nichts außerhalb unserer Fehlertoleranz. Im Gegenteil, unser Team hat bessere Arbeit geleistet, als unsere vorausgehenden Berechnungen vorausgesagt haben. Dr. St. Clair? Ich verstehe. Danke, Irantu. Ich werde sicher gehen, deine Anmerkung in den Bericht einfließen zu lassen. Irantu? Gern geschehen. Wie vom Protokoll für Kooperativmissionen gefordert, würde ich gerne die Gelegenheit für eine Nachbesprechung mit Captain Hollis von Zeta 9 erhalten. Dr. St. Clair? Captain Hollis wurde in SCP-1730 getötet. Irantu? Stille. Dr. St. Clair? Irantu? Irantu? Bedauerlich. Captain Hollis hat im Angesicht des fast sicheren Versagens großartiges Durchhaltevermögen bewiesen. Wie vom Protokoll gefordert, werde ich meinen Bericht stattdessen mit dem Captain Hollis zugewiesenen Standortadministratorbüro ausfüllen. Danke für Ihre Zeit, Doktor. Beende Aufzeichnung. Wir greifen jetzt zu auf die Datei matex1.log. Es handelt sich hierbei um eine Befragung zur medizinischen Untersuchung. Datum: Befragter Agent Cotter Houston, Mobile Task Force Apollo 3 Game Wardens. Befrager Dr. Ian Harris. Missionsnachbesprechung SCP-1730-Extraktion. Gegenstand Agent Cotter Houston. Beginne Aufzeichnung. Dr. Harris? Okay, zuerst brauche ich Ihren Namen fürs Protokoll. Houston? Klar, ich bin Cotter Houston, Mitglied vom Apollo 3-Team. Dr. Harris? Gut, gut. Nun, Agent Houston, beschreiben Sie mir Ihr Leiden hier so gut Sie können. Houston? Tja, ich bin sicher, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich anscheinend keine Schienbeine mehr habe. Da ist eine Kante, wo das Zeug, das sie bedeckt hat, aufhörte und man kann so in etwa das Innere des Beins hier sehen, als ob es mit einem flachen Stück Glas ersetzt wurde oder so. Aber ich kann immer noch, Sie wissen schon, ich kann immer noch laufen. Es fühlt sich nicht wirklich so an, als ob mir was fehlen würde. Es sieht nur so aus. Und man kann irgendwie seine Hand dorthin halten, wo sie sein sollten. Offensichtlich, denn sie sind ja nicht da. Aber ich fühle das auch nicht. Darum, ja. Dr. Harris? Verstehe. Was können Sie mir über dieses Material erzählen, in das Sie getreten sind? Houston? Tatsächlich bin ich reingefallen. Oder eher, ich bin gestolpert und das ist irgendwie einfach immer höher gestiegen. Es war scheiße, wir haben eine Tür geöffnet und es sah so aus, als wäre nichts auf der anderen Seite. Dann fing es an. Also, es fing an, durch die Tür und die Treppe hochzulaufen. Haben Sie irgendwann mal Videospiele gespielt? Es war wie so eine Art grafischer Glitch. Es stieg nicht schnell oder so, nur stetig. Wir haben irgendwann eine Tür gefunden, aber das war, nachdem ich hineingefallen bin und dann das. Dr. Harris. Können Sie mir irgendwas über die anfänglichen Eindrücke erzählen? Houston. Anfängliche Eindrücke? Dr. Harris. Hat es wehgetan? Houston. Oh, nein. Ich meine, ich habe anfangs gar nicht bemerkt, was los war. Alle anderen waren in Panik und dann schaue ich runter und sehe, dass sie einfach weg sind. Und ich fange an, Panik zu schieben, aber ich meine, ich war offensichtlich in Ordnung. Es hat nie wehgetan, nein. Es fühlt sich einfach nur normal an. Nun, nicht normal. Es ist offenkundig merkwürdig, meine Beine fehlen und ich glaube, ich könnte unter Schock stehen, aber dann und wann kann ich fühlen, wie sie etwas irgendwie streift. Dr. Harris. Sie streift. Houston. Ja, ich meine die Teile, die da unten fehlen. Zuerst dachte ich, ich bilde mir das ein, wie Typen mit Phantomschmerzen, aber es ist, ich meine, ich kann meine Beine irgendwie fühlen, also denke ich, dass es nicht nur das ist. Es ist, als wäre da irgendwas irgendwie Pelziges und Nasses, das gerade so an ihnen entlang streift. Wer weiß. Beende Aufzeichnung. Kommen wir nun zur Datei ext-debriefing-interview-4.log. Missionsnachbesprechungsinterview. Datum. Befragter Munru, Mobile Task Force Tau 5 Samsara. Befrager Captain Elliot O'Neill, Mobile Task Force D26 Time Cops. Missionsnachbesprechung SCP-1730 Extraktion. Gegenstand SCP-1730. Beginner Aufzeichnung. Captain O'Neill. Wann haben Sie Captain Hollis aus den Augen verloren? Munru. Im Chaos unseres Rückzugs wurde Captain Hollis von uns getrennt. Ich weiß nicht wann. Captain O'Neill. Munru, Ihre Kamera war unbeschädigt. Wir wissen, dass Sie mit ihr gesprochen haben. Munru. Verdammt. Ich bin nicht sehr gut darin. Captain O'Neill. Warum haben Sie sie nicht davon abgehalten, die Gruppe zu verlassen? Munru. Ich kannte Captain Hollis nur für eine Handvoll Stunden. Aber in dieser Zeit bewies sie sich als erfahrene und fähige Agentin. Ich nehme an, dass Entscheidungen bezüglich ihres persönlichen Verhaltens unter Einbeziehung ihrer Erfahrung und ihres Trainings gefällt wurden. Beide übersteigen meine. Außerdem bekleidete sie einen höheren Rang als ich. Captain O'Neill. Ihre Missionsparameter verbaten ihnen, anderen Teammitgliedern zu erlauben, sich in Gefahr zu begeben und erforderten von ihnen, alles zu tun, um den Verlust von Menschenleben zu verhindern. Wie vereinen Sie Ihre Aktion mit diesen Bedingungen? Munru. Technisch gesehen habe ich nichts getan, das Captain Hollis erlaubt hätte, sich in Gefahr zu begeben. Ich konnte das Resultat ihrer Handlungen nicht vorhersehen und benutzte mein bestes Urteilsvermögen, um meine eigenen zu rechtfertigen. Nach allem, was ich weiß, hätte sie sich an einen sicheren Ort begeben können. Captain O'Neill? Von der Gruppe weg? Munru? Es wäre unlogisch, anzunehmen, dass eine Agentin mit ihrem Erfahrungsschatz sich vorsätzlich in einer unvorhersehbaren Situation in Gefahr bringen würde. Captain O'Neill? Und Sie glauben, Ihre Rechtfertigungen sind eine akzeptable Interpretation Ihrer Missionsprotokolle? Munru? Sicherlich. Captain O'Neill? Na schön. Wenn es ins Lager zurückgeht, wirst du dich mit Iranto treffen, um das zu besprechen. Ich hoffe, Ihre Argumente sind stichhaltig. Munru? Ich auch. Beende Aufzeichnung. Kommen wir nun zu ext-debriefing-interview 5.log. Missionsnachbesprechungsinterview. Datum: Befragter Onru, Mobile Task Force Tau 5 Samsara. Befrager: Dr. Darian Arnold. Missionsnachbesprechung SCP-1730 Extraktion. Gegenstand SCP-1730. Beginner Aufzeichnung. Dr. Arnold. Warum hast du Captain Hollis verfolgt? Onru. Basierend auf ihren Diskussionen mit den Teamführern vor unserem Aufbruch, glaubte ich, Captain Hollis Absichten zu verstehen, als sie die Gruppe verließ. Ich fürchtete, dass sie nicht fähig sein würde, ohne Hilfe entlang unseres vorherigen Pfades zurückzukehren. Dr. Arnold. Deine Aufnahmegeräte sind lange Zeit ausgefallen, bevor sie im Thrasher-Areal wieder aktiv geworden sind. Was ist währenddessen passiert? Onru, Stille. Dr. Arnold. Onru, ich werde eine Antwort brauchen. Onru. Ich habe die Geräte deaktiviert. Da war ein Raum, durch den wir gekommen waren, der anders war als zuvor. Es war der Serverraum über den Olympia-Isolierzellen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie unser Weg dort geendet hat. Das hatte ich nicht beabsichtigt. Es war ein Fehler. Als wir eintraten, war es der Raum, der es gewesen war, aber... Dr. Arnold. Was meinst du? Onru? Es tut mir leid, es ist schwer zu beschreiben. Als wir durch die Tür gingen, konnte ich die Server um mich herum sehen, aber sie wurden überlagert von... Wir standen auf einem Felshang und schauten auf ein Gebiet, dessen Größe ich nicht einschätzen kann. Unter uns waren Menschen, schreiend, ihre Arme endeten an den Handgelenken. Sie schrien zum Himmel für eine Restitution und dann brannte der Himmel. Es war, als wäre ein Stern hinabgefallen und ich musste wegsehen. Hollis konnte nicht. Als ich wieder hinsah, sah ich verbrannte Leichen auf dem Boden, Milliarden von ihnen, aber auch Milliarden andere Lebewesen, die mit ausgestreckten Armen auf den gefallenen Stern zugestürmt kamen und am Stern hingen wie eine verdrehte Marionette. Im Standort 13 nannten sie es Malidramaguan. An diesem Ort nannten sie es bei einem anderen Namen, einem hasserfüllten Namen. Dr. Arnold, warum hast du deine Aufnahmegeräte abgestellt? Onru? Als ich dieser Entität zum ersten Mal begegnete, erschuf es anormale mimetische und wahrnehmungsstörende Agenzen, mächtig genug, um die Scramble-Einheiten aus meinen Augen zu brennen. Ich weiß nicht, was es sonst denen angetan hätte, die ungeschützt sind. Dr. Arnold? Was hat es dir angetan? Onru? Es zeigte uns Dinge. Visionen. Spiralen aus Feuer und einen Himmel, erleuchtet von einem Sturm aus Seelen. Ein Loch im Zentrum des Universums, das mich anschrie. Ein Gott der Albträume, etwas Langes und Dürres, das langsam zwischen endlosen Reihen von Kreuzigungen lief. Und dann zeigte es Hollis etwas, das ich nicht sehen konnte. Als es das tat, begannen die Runen auf seinem Kopf zu brennen und pulsieren und der Mann, der dort gefesselt lag, fing an Blasen zu werfen und zu verfaulen. Als es fertig war, sah ich einen Ozean hinter ihm und einen blauen Himmel. Unseren Himmel. Es drehte sich zum Ozean und versank darin. Als es weg war, verging die Vision und der Raum war leer. Dr. Arnold? Ich verstehe. Und danach? Onru? Hollis rannte. Ich folgte ihr. Sie sagte nichts, bis wir die Maschine erreicht hatten. Sie sagte, dass sie einige Zeit dort gewesen war. Allein. Sie sagte, sie wisse, wie man sie einschaltet. Sie sagte, sie wisse nicht, wohin sie gehen würde, aber dass sie die Dinge, die sie gesehen hatte, nehmen und in der Dunkelheit vergraben müsse. Bevor sie die Maschine aktivieren konnte, kamen die Kreaturen aus den Isolierzellen in die Kammer und ich wurde terminiert. Dr. Arnold, hat Captain Hollis irgendwas zu dir gesagt, bevor du gestorben bist? Onru? Nein, sie lachte nur und weinte. Beende Aufzeichnung. Kommen wir nun zur letzten Datei, zur Ex-Debriefing-Interview 6.log. Missionsnachbesprechungsinterview. Datum. Befragter Dr. Mohammed Scott, stellvertretender Direktor für temporale Studien in Standort 13. Befrager Direktor William Westerland. Missionsnachbesprechung SCP-1730-Extraktion. Gegenstand SCP-1730. Beginne Aufzeichnung. Direktor Westerland. Bitte nennen Sie Ihren Namen fürs Protokoll, Dr. Scott. Mein Name ist Dr. Mohammed Scott. Direktor Westerland. Sie scheinen ein wenig deplatziert, Dr. Scott. Dr. Scott lacht. Nur ein wenig. Unsere zwei Zeitlinien sind nicht so verschieden, glaube ich. Direktor Westerland. Außer dieser einen Sache. Dr. Scott. Ja, da wäre was. Direktor Westerland. Erzählen Sie mir von Standort 13. Dr. Scott. Standort 13. Wollen Sie die Kurzversion oder... Direktor Westerland. So ausführlich, wie Sie können. Dr. Scott. Also gut. Ursprünglich gab es Pläne für den Bau einer großen Eindämmungseinrichtung im mittleren amerikanischen Westen. Aber das war... Lassen Sie mich weiter ausholen. 1964 entdeckte die Foundation eine riesige tote Meereskreatur, die nahe der indisch-bangladeschischen Grenze angespült worden war. Keine Einrichtung in der Gegend hatte die Infrastruktur, um den Körper der Entität unterzubringen, geschweige denn sie zu untersuchen. Darum wurden mehrere Schiffe entsendet und es wurde durch den Ozean zu den Vereinigten Staaten geschleppt. Davor war der Plan gewesen, Standort 19 im mittleren amerikanischen Westen zu bauen, aber danach wurde entschieden, dass es keine Möglichkeit gab, ein Wesen von solcher Größe zu verstecken und über das US-amerikanische Festland zu transportieren. Darum wurden die Pläne für Standort 19 nach einigen Überlegen verworfen und der Fokus auf eine andere Einrichtung in der Nähe von Nome, Alaska, gelegt. Das war Standort 13. Sogar am Anfang war sie riesig, bei weitem größer als jeder andere Standort, den die Foundation unterhielt, und er wurde schnell zu unserer vordersten Eindämmungseinrichtung. Er lag abgelegen, war befestigt und das Beste war, man konnte ihn einfach unter Schnee und Eis verbergen. Nachdem die Sowjetunion 85 zusammengebrochen war, haben wir herausgefunden, dass sie nicht mal wussten, dass Standort 13 existierte. Geschweige denn, wo er lag. Direktor Westerland? Ich verstehe. Wann sind Sie der Foundation beigetreten, Dr. Scott? Dr. Scott? Oh, das war 76. Ich bin direkt von der Universität weg beigetreten. Rekrutiert von einem der Schulverwalter in meiner Schule. Das war damals, als wir noch unabhängig waren. Ich habe in Standort 22 in Bermuda gearbeitet. Der beste Job, den ich je hatte. Es war eine ganz andere Foundation. Direktor Westerland? Sagen Sie mir, was geschah mit der Foundation? Dr. Scott? Standort 13s Unterhalt war sehr teuer und es gab ein paar finanzielle Schwierigkeiten. 1994 hat ein marxistischer Extremist aus der Ukraine eine Bombe im Keller des Manchester Financial Tower in Chicago hochgehen lassen. Kleine Anmerkung, der Willis Tower, ehemals der Sears Tower. Ein Feuer brach am Grund des Gebäudes aus und schließlich brach der Turm an seiner Basis zusammen und fiel zur Seite. Tausende starben. Die Vereinigten Staaten waren wütend auf die Foundation, als herausgefunden wurde, dass der betreffende Extremist eine Anomalie benutzt hatte, um den Keller zu betreten und am Sicherheitsdienst vorbeizukommen. Haben gedacht, die Milliarden Dollar, die die Vereinigten Staaten der Foundation zuschoben, wären vergeudet. Nach der Wahl von 1996 entschied Präsident Dole, sämtliche finanzielle Unterstützung für alle Foundation-Standorte in den Staaten auszusetzen. Alle verfügbaren Gelder wurden aufgewendet, um diese Standorte über Wasser zu halten. Und mit der Last von Standort 13. Die Situation war furchtbar. Direktor Westerland? Was ist also passiert? Dr. Scott? Ein Kompromiss. Ein ehemaliger Angestellter von Dole mit dem Namen Paul Manafort wurde zum Generalsekretär der Global Occult Coalition befördert und kam mit einer Lösung zu uns. Wir führen unsere Ressourcen mit denen der Coalition zusammen und kombinieren unsere Anstrengungen zur Wahrung unter ihrer Führung. Wir konnten unseren Namen und unsere Standorte behalten, aber Direktoren würden vom UN-Sicherheitsrat ausgewählt werden. Wir würden wieder Geldmittel von den Vereinigten Staaten bekommen, sowie auch solche, die von den Vereinten Nationen generiert wurden. So würden wir fähig sein, das Licht anlassen zu können. Direktor Westerland? Aber? Dr. Scott? Aber der Aufsichtsrat lehnte ab. Sie verschanzten sich im Aufsichtskommandoposten und lehnten es ab, das Knie zu beugen. Dann, ein paar Jahre später, brach ein Standort in Portland, Oregon, wegen bröckelnder Infrastruktur zusammen und eine Kreatur, die wir den Traumwal nannten, wurde gesichtet, wie er die kalifornische Küste entlang schwebte. Das waren die frühen Tage des Internets, aber das hielt die Filmkameras nicht ab und es war ein Desaster. Die Aufseher mobilisierten alle unsere Taskforces in dem Gebiet, aber wir hatten nicht mal das Geld für Amnesika. Ein Tag und er würde über San Francisco sein und das wäre im Grunde genommen das Ende. Dann bekamen wir eine Internet-E-Mail, dass der Aufsichtsrat ausgelöst worden war und dass die Foundation nun unter der Kontrolle der GOC stand. Generalsekretär Manafort und der Sicherheitsrat setzten über Nacht ein neues Aufsichtsgremium ein und bevor die Sonne aufging, war der Traumwall wieder eingedämmt und alle losen Enden aufgerollt. Direktor Westerland? Keiner wehrte sich gegen den Wechsel der Führung? Dr. Scott? Warum sollten wir? Wir hatten plötzlich Geld. Wir mussten plötzlich nicht länger entscheiden, ob wir uns Notizen auf dem Handrücken oder gar keine machen sollten. Generalsekretär Manafort setzte einen neuen Foundation-Administrator ein, Vizepräsident Jack Kemp. Aber der war nicht mehr als ein Strohmann. Neue Direktoren, die meisten von ihnen aus unserem eigenen Personal. Also, es sah gut aus, ehrlich gesagt. Wir waren endlich fähig, unsere Mission in vollen Zügen auszuführen. Wir hatten Technologie, wir hatten Personal, es war wundervoll. Und dann hörten wir, wie Leute neu zugeteilt wurden. Von Anomalien, die aus den Standorten geschaffen wurden und nie zurückkamen. Man konnte Leute hören, die sagten, oh, so und so ist jetzt in Schwierigkeiten, der wird zu Standort 13 geschickt. Ich dachte, das meiste davon sei nur Gerede. Aber dann wurde ich neu zugeteilt. 2003. Direktor Westerland. Wie war das? Dr. Scott. Kalt. Standort 13 war gewaltig und die Lichter blieben immer an. Aber die Einrichtung war immer kalt. Sie arbeiteten immer in dem Standort. Mehr und mehr wurde unter der Erde gebaut und sie ließen die Türen nach draußen offen. Am Anfang war es nicht so schlimm. Ich konnte meine Forschung weiter betreiben und hatte mehr Geldmittel als je zuvor. Temporale, räumliche Studien, wissen Sie? Der Direktor war damals Jack Bright, einer der alten Doktoren von damals. Sehr charismatisch. Das Personal liebte ihn. Er hatte ein Medaillon, das er trug. Irgendeine Anomalie von vor langer Zeit, die ihn unsterblich machte. Solange wie er es hatte, würde er nicht altern. Nun ja, die Dinge liefen für ein paar Jahre super. Dann wird eines Tages eine andere populäre Doktorin tot in ihrem Büro aufgefunden. Cynthia Light. Die Geschichte, die wir alle zu hören bekamen, war, dass Bright für sie geschwärmt hatte. Doch als er herausfand, dass sie mit einem anderen Mann zusammen war, ist er losgegangen und hat sie in einem Anfall von Leidenschaft umgebracht. Bright wird kurzerhand eingesperrt und Elliot Emerson wird als neuer Direktor von Standort 13 eingesetzt. Er, Direktor Westerland, wer ist das? Dr. Scott? Emerson war in einer von Brights Forschungsgruppen, als er in Standort 15 angestellt war. Er war kein beliebter Doktor, aber er war ein guter Administrator und half dabei sicherzustellen, dass die wichtigen Projekte während der Finanzkrise über Wasser blieben. Er war auf der kurzen Liste von Leuten, die nach der Neuordnung der Direktor von Standort 13 werden sollten, aber Bright wurde ihm vorgezogen. Manche sagten, er hätte sich herabgewürdigt gefühlt. Eine Menge Leute behaupteten, er hätte Bright etwas angehängt. Ich glaube, Manafort mochte Brights Anti-Coalition-Einstellung nicht, hat dafür gesorgt, dass er als irgendeine gefährliche Anomalie angesehen wird, die es einzudämmen galt, und dann Emerson aufgestellt, weil sich keiner über Emerson beschweren würde. Er war sehr gemäßigt, stach nicht sehr hervor. Elliot tat schließlich einige schreckliche Dinge, aber ich glaube wahrhaftig, dass er sie nur tat, weil Manafort es verlangte. Direktor Westerland? Was für schreckliche Dinge? Dr. Scott? Ich habe nicht viel gesehen. Erst später, nach ein paar Jahren, aber wir hörten immer von den Dingen, die sich weiter unten im Standort abspielten. Sie bauten alle der neuen Isolierzellen und Forschungseinrichtungen. Dann bauten sie die Verbrennungsanlage. Ursprünglich wurde sie geschaffen, damit der Körper des zuvor erwähnten Seemonsters entsorgt werden konnte, aber dann haben sie angefangen, sie für alles zu benutzen. Zuerst machten sie einige invasive Experimente mit anormalen Tieren, dann mit Menschen. Dann begann die Vivisektion. Das Ethikkomitee versuchte zu intervenieren, aber es wurde abgesetzt. Sie haben Jeremiah Cimarron, den alten Vorsitzenden, raus auf die öffentliche Straße bei Standort 17 gezerrt und ihm in den Kopf geschossen, weil er ein Verräter war. Peter Granvold wurde der neue Foundation GOC Ethikvorstand und natürlich wurden alle neuen Experimente genehmigt. Ich habe keine Ahnung, auf was sie überhaupt getestet wurden, aber wenn du anormal warst und damit bescheinigt wurdest, es nicht zu haben, dann ging es ab mit dir in die Leichengrube. Wir hörten immer wieder, es ist für das größere Wohl, es ist zum Schutze der Menschheit. Was sollten wir tun? Die Stimme erheben und enden wie Cimarron? Vielleicht was für einen mutigeren Mann. Aber ich wusste, die Arbeit, die ich tat, war gut. Also behielt ich den Kopf unten und habe weitergemacht. Dann? Nun, jetzt klingt es dumm. 2010 haben wir Gott eingedämmt. Und nicht irgendeinen Gott. Den abrahamitischen Gott. Den richtigen. Donnernden und blitzenden. YHWH, Feuer- und Schwefelgott. Ich weiß nicht, wie sie das angestellt haben. Irgendeine von der Coalition entwickelte Technologie, da bin ich sicher. Und das war nur der erste. Sie füllten Standort 13 bis zum Rand mit allem, das sie in die Finger kriegen konnten. Direktor Westerland? Nun, das ist eine Menge. Ich schätze, die einzige andere Frage, die ich jetzt auf die Schnelle habe, ist: Was ist mit Standort 13 passiert? Dr. Scott? Vera Hadley. Doktorin für innere Medizin aus irgendeinem Standort in Italien. Über Jahre hinweg war sie die Chefbiologin des Standorts. Der Sicherheitsrat machte sie zur selben Zeit zur stellvertretenden Direktorin für anormale Biologie, wie auch ich auf dieselbe Position für temporale Studien befördert wurde. Sie und Elliot waren zusammen gewesen. Und sie widersprach ziemlich nachdrücklich allem, was er uns tun ließ. Elliot hielt seinen Schwanz zwischen den Beinen, aber Manafort nahm das nicht hin. Er ließ sie nach nur 3 Monaten von ihrem Posten entfernen und degradierte sie danach zur Nachwuchsforscherin. In einer Nacht, in der sie eine Art Demo inszeniert hatte, kamen ein paar Wachen und nun, sie zogen sie nackt aus und untersuchten sie auf Banngut, genau in der Mitte des Hauptkorridors. Als sie fertig und zufrieden waren, haben sie sie beinahe zu Tode geprügelt und dann liegen gelassen. Ich und ein paar andere Doktoren trugen sie zum medizinischen Zentrum und sie erholte sich. Aber sie hat sich nie wirklich erholt. Irgendwas in ihr war gestorben und durch irgendwas anderes ersetzt worden. Sie tat etwas, brütete ein Vorhaben aus. Sie schickte mir eine E-Mail in der Nacht, bevor sie es tat, aber ich schenkte ihr keine Beachtung. Als es passierte und als dieses Ding den Standort angriff, kam Emerson und flehte mich an, den Thresher einzuschalten. Er war als absolut letztes Mittel zum Schutz der Welt vorgesehen. Ein komplett ungetestetes Stück Technologie, das die Welt genauso wahrscheinlich verbrannte, wie es sie retten würde. Seine Existenz war das Resultat eines Witzes, einen, den ich zu der Zeit wohl zu ernst genommen habe. Aber was soll's. Ich lehnte ab, erklärte ihm, dass das Risiko zu groß war, dass selbst wenn es funktionierte, wir nur ein Problem für eine andere Welt schaffen würden. Aber er war untröstlich. Er sagte mir, dass zu bleiben und dem Generalsekretär gegenüberzutreten ein Schicksal schlimmer als der Tod sein würde. Er richtete eine Waffe auf mich, verlangte von mir, es zu tun. Ich floh, ging los, um mein Team zu sammeln, in der Hoffnung, dass wir entkommen würden. Aber bevor wir überhaupt unser Labor verlassen konnten, passierte es. Es... Direktor Westerland? Geht es Ihnen gut? Dr. Scott? Ja. Der Thresher war eine komplizierte Maschine. Ich schätze, ich sollte mich glücklich schätzen, dass wir überhaupt überlebt haben, aber wir könnten auch in diesem merkwürdigen Raum zwischen den Universen gewesen sein. Für 1000 Jahre. Als wir erwachten, waren wir noch immer in Standort 13, aber alle Zellen waren aufgesperrt worden und die Insassen waren los. Wärt ihr nicht für uns hinuntergekommen, wir wären gestorben. Da bin ich sicher. Direktor Westerland? Wissen Sie, wo Standort 13 hin ist? Dr. Scott? Es gibt keine Möglichkeit, das vorherzusagen. Die Chance besteht, dass es an einem Ort wie diesem sein wird, aber dann auch wieder nicht. Es könnte jede in dieser Menge der merkwürdigen und unbekannten Welten sein. Sie kannten jemanden, der im Inneren zurückgelassen wurde. Direktor Westerland? Das tat ich. Dr. Scott? Ich auch. Wir waren nicht die einzigen Überlebenden, auch wenn es nicht viele von uns gab. Ihnen ist es nicht so gut ergangen wie uns, aber es gibt nichts, das wir jetzt tun können. Ich hoffe nur, dass vielleicht... Ich hoffe, dass Emerson endlich etwas Frieden gefunden hat. Er war ein wahrhaft großartiger Doktor und er war mein Freund. Direktor Westerland? Ich... Natürlich. Danke für Ihre Zeit, Dr. Scott. Wir sprechen uns bald wieder. Beende Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle endet SCP-1730 und unsere Aufzeichnungen darüber. Ich möchte mich erneut bedanken bei DJ Cactus, den Originalautor dieses SCPs, und den beiden Übersetzungen The Unknown Crown, Dr. Orr und den Korrekturen von Dr. Alice. Wahnsinnsleistung, riesiger Artikel, vielen Dank.